Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und ich begrüße Sie zu einer weiteren Stunde unserer Sonderberichterstattung zum Krieg in der Ukraine. Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Dieser Krieg, er kam für uns alle, für die Öffentlichkeit in Deutschland, in Europa, in der Welt, völlig unerwartet.
Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Das war die erste Reaktion von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute Morgen. Ihr folgte wenig später eine Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Für diesen Angriff werde der russische Staatspräsident einen bitteren Preis zu zahlen haben, kündigte er an.
Es wird sich zeigen, Putin hat mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen.
Mittlerweile ist klar, dass Wladimir Putin nicht nur die von russischen Separatisten gehaltenen Regionen Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine angegriffen hat, sondern dass dieser Angriffskrieg dem gesamten Land gilt. Zu Wasser, zu Land und aus der Luft wird diese Offensive geführt. Wie viele Menschenleben dieser flagrante Verstoß gegen das Völkerrecht und alle Prinzipien der territorialen Integrität gekostet hat und wie die militärische Lage im Einzelnen aussieht, das wissen wir nicht. Wir haben unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann gebeten, uns seine ganz persönliche Sicht zu schildern, wie er diesen 24. Februar 2022 erlebt hat. Hier ist sein Kommentar.
Vor einigen Wochen habe ich an dieser Stelle gesagt, dass Russland sehr wahrscheinlich keinen Krieg gegen die Ukraine beginnen werde. Wladimir Putin sei ein rational denkender Mensch, so die Argumentation. Jede Abwägung müsste ihn zu dem Schluss führen, dass das Risiko einer solchen Operation für ihn unkalkulierbar sei. Ein Risiko zudem, das er nicht eingehen müsse, schließlich sitze er im Kreml fest im Sattel. Das ist eine weit verbreitete Fehleinschätzung gewesen, wie sich nun herausstellt. Der russische Präsident hat den Angriff auf das Nachbarland Ukraine befohlen. Er will einen Staat zerstören. Er will eine Nation ihrer Selbstbestimmung berauben. Und er taucht eine ganze Region in Blut. Er ist bereit, über Leichen zu gehen von wahrscheinlich tausenden ukrainischen Soldaten, russischen Soldaten und ukrainischen Zivilisten. Putin hat stets den zynisch und skrupellos kalkulierenden Staatsmann gegeben. Aber nun hat er sich als Besessener erwiesen. Offenbar glaubt er, dass er als der Wiederhersteller des Großrussischen Reichs in die Geschichtsbücher eingehen wird. Als der, der ein Imperium wieder auferstehen ließ. Doch es wird anders kommen. Man wird sich an ihn als an einen Verbrecher erinnern. An einen, der die Sicherheitsordnung, die in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Etappen entstanden ist, mutwillig zerstört hat. Vielleicht meint er, es seien doch die Sieger, die darüber bestimmen, was in den Geschichtsbüchern steht. Aber siegen wird Putin nicht. Wahrscheinlich kann er die Ukrainer mit Waffengewalt niederwerfen. Aber nicht die Ukrainer. Sie werden kämpfen, bis sie das russische Joch wieder abgeschüttelt haben werden. Und ein neues, großrussisches Reich wird nicht entstehen. Vielmehr richtet Putin die Zukunft einer ganzen Region zugrunde. Auch die Zukunft Russlands. Er steht jetzt einem Paria-Staat vor, einer ausgestoßenen Nation, die vielleicht noch ein paar Jahre davon ganz gut leben kann, dass sie Öl und Gas verkauft. Die Aussicht auf eine prosperierende Zukunft hat Putin für Russland begraben oder weit nach hinten verschoben, auf eine Zeit lange nach seiner Herrschaft. Russland wird technisch und wirtschaftlich abgehängt sein. Dafür werden die Sanktionen des Westens sorgen und die Tatsache, dass kein internationaler Konzern mehr in Russland investieren wird. Russland bringt unermessliches Leid über die Ukraine, über Menschen, die zumindest der russischen Nation bis zuletzt positiv gegenüberstanden. Schon jetzt ist aber sicher, dass dieser Krieg auch gravierende Folgen für die russische Gesellschaft haben wird. Die Telekom-Aufsichtsbehörde hat verlauten lassen, dass die Medien über die Kampfhandlungen natürlich nur mit den Informationen berichten dürfen, die aus dem russischen Verteidigungsministerium kommen. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die wenigen verbliebenen kritischen Medien geschlossen werden, bis das Internet in Russland von Seiten, die Kreml-kritische Inhalte verbreiten, bereinigt ist, bis jeder, der die leiseste Kritik am Kreml äußert, hinter Gitter wandert. Wie das geht, ließ sich in den vergangenen Monaten schon in Belarus unter Alexander Lukaschenko beobachten. Die russische Gesellschaft wird keinen großen Widerstand leisten, zumindest zunächst. Die Proteste gegen den Krieg, die es jetzt im ganzen Land gibt, erfassen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Sehr viel mehr wird nicht passieren. Putin hat in den vergangenen über 20 Jahren ganze Arbeit geleistet. Er hat die Menschen in ihrer breiten Masse entpolitisiert und Andersdenkende aus dem Land getrieben. Wer heute in Moskau zum Fenster hinausschaut, findet alles genauso vor wie gestern. Die Ukraine scheint von hier aus weit entfernt, der Krieg ein virtuelles Schauspiel. Doch dieser Krieg wird Putin einholen. Die Unzufriedenheit wird wachsen. wenn immer mehr russische Soldaten sterben, auch dann, wenn die Ukraine offiziell schon kapituliert haben sollte, wenn die Lebensmittelpreise weiter steigen, wenn die nächste Rentenerhöhung kleiner ausfällt als gedacht. Das kann in ein paar Monaten passieren oder auch erst in ein paar Jahren. Aber früher oder später werden der Mehrheit der Russen trotz aller Propaganda die Augen aufgehen, wie sehr ihr Staatsoberhaupt ihrem Land und Europa schadet. Der Krieg in der Ukraine ist für Putins Herrschaft der Anfang vom Ende.
Der Kommentar von Florian Kellermann, unserem Korrespondenten. Ich begrüße heute Abend im Studio Gesine Dornblüt, die ehemalige Korrespondentin des Deutschlandfunks in Moskau und Osteuropa-Expertin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir erwarten Markus Keim, den Sicherheitsexperten des Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik. Er wird in den nächsten Minuten zu uns stoßen. Sarah Pagung ist schon da. Sie ist Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie ist dort zuständig für europäische Sicherheits- und Außenpolitik sowie die deutsch-russischen Beziehungen. Frau Pagung, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Katharina Rietz-Rakul ist bei uns. Ukrainerin, Berlinerin, Dolmetscherin, Literaturwissenschaftlerin. Frau Rietz-Rakul, was wissen Sie von Ihrer Familie, von Ihren Freunden, von der Situation zu Hause?
Guten Abend und danke für die Einladung. Meine Familie, meine Eltern sind in Lviv und die haben mich heute angerufen, als die in der langen Schlange zur Tankstelle standen. Und die berichteten schon seit Tagen, dass Lviv proper voll war. Aber es geht denen relativ gut, den Umständen entsprechend. Meine beste Freundin ist jetzt unterwegs in Kiew. Sie hat mit ihren Kindern das Haus verlassen vor 40 Minuten und ich war mit ihr am Telefon die ganzen 40 Minuten. Und die Großstraßen aus Kiew sind voll, immer noch. Die waren voll den ganzen Tag. Und sie fährt jetzt Landstraßen und ich hoffe sehr, dass sie gut ankommt, weil, ja.
Ja, es hat Luftangriffe gegeben. Herrscht, genau. herrscht denn eine Atmosphäre der Angst in der Stadt?
Also es ist zwiespältig. Also einerseits, weil sie meinten, Krieg kam unerwartet für Europa, für Ukrainer kam es erwartet. Wir leben im Krieg seit 8 Jahren. Natürlich wollten wir nicht glauben, dass es noch Großkrieg geben wird, aber wir waren Schock, but not surprised. Und genauso war die Stadt, ja. Und sie meinte, dass, also die Menschen sind ruhig, die Menschen haben die Taschen früher gepackt und Männer wollen kämpfen, auch Frauen, die jetzt nicht Kinder wegfahren müssen aus der Stadt, wollen auch kämpfen oder als, die wollen auch medizinische Hilfe leisten, wer kann. Also es gibt Traurigkeit und Schock, aber nicht wirklich Panik, noch nicht.
Frau Pagung, markieren Sie für uns die Zäsur dieses Tages. Ist da heute die europäische Nachkriegsordnung zu Bruch gegangen? Ist die viel zitierte europäische Friedensordnung Vergangenheit?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich tue mich noch so ein bisschen schwer, damit dazu wirklich was zu sagen, weil auch ich heute den ganzen Tag relativ geschockt war und ich glaube, noch ein wenig gefangen bin auch von diesen Emotionen und mir das schwerfällt, das wirklich schon so richtig gut einzuschätzen. Aber ich fürchte, dass Sie damit recht haben, ganz einfach, weil wir, glaube ich, die gemeinsamen Prinzipien, die gemeinsamen Ziele, die ja zumindest in einem gewissen Teil noch auf dem Papier bestanden haben und zu denen Russland sich ja auch zumindest häufig formell bekannt haben, jetzt einfach wirklich beerdigen müssen. Und auch angesichts der Sanktionen, die wir jetzt sehen, werden ja ganz offensichtlich in den nächsten Stunden auch hinsichtlich dessen, was wir in Russland sehen, also dass die Informationsfreiheit immer weiter eingeschränkt werden, dass die wenigen Protestierenden, die es gibt, festgenommen werden oder zumindest davon bedroht werden. Ich habe das Gefühl, dass Europa ein wenig in der Mitte auseinanderbricht und wir eine viel deutlichere Trennlinie sehen werden in den nächsten Jahren, als wir das vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben.
Wir werden das noch thematisieren, Frau Dornblüt. Man ist davon ausgegangen, dass sich Wladimir Putin vielleicht die Ostprovinzen einverleibt. Jetzt sehen wir, der Angriff gilt dem ganzen Land. Ich bekomme die Meldung, dass Russland nach ukrainischen Angaben das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl erobert hat. Worauf will Putin hinaus? Will er die Ukraine zerschlagen? Steht eine Annexion bevor?
Ich denke, Putin möchte sich die Ukraine unterwürfig machen. Putin möchte eine gefügige Ukraine mit einer Regierung, die pro-russisch ist, die der russischen Politik in Gänze zustimmt. Moskau hat angekündigt, auch Rache zu nehmen an denen, die gegen Russland aktiv waren die letzten Jahre. Das sind nicht nur ukrainische Aktivistinnen und Aktivisten, sondern auch geflüchtete Oppositionelle aus Russland und aus Belarus. Das spricht alles dafür, dass Putin da in aller Härte vorgehen wird. Er hat gestern Abend bei seiner Kriegserklärung sehr zynisch davon gesprochen, es solle der Zivilgesellschaft nichts, den Zivilisten nichts passieren. Er wolle deren Interessen in keiner Weise irgendwie unterdrücken. Und die Ukraine solle auch nicht besetzt werden. Das ist natürlich blanker Hohn, denn Teile der Ukraine sind besetzt von Russland seit 2014. Und damit komme ich zu einem Punkt, bei dem ich nicht einverstanden bin mit Ihrer Moderation und auch einigen Äußerungen der Politiker und auch Experten. Ich glaube nicht, dass heute die europäische Friedensordnung zerplatzt ist. Ich glaube, heute ist die Blase des Selbstbetrugs weiter Teile der westlichen Eliten zerplatzt. Die Friedensordnung ist schon 2014 zerstört worden mit der Annexion der Krim und mit der Tatenlosigkeit des Westens, der erst dann härtere Sanktionen verhängt hat, als MH17 abgeschossen wurde, der Flug über dem Donbass. Und was wir jetzt sehen, ist ein großes Erwachen und ein großes Aufstöhnen all jener, die Putin die ganze Zeit schön geredet haben und nicht wahrhaben wollten, was da tatsächlich für ein Aggressionspotenzial ist, obwohl Journalisten und Experten und auch Menschen aus Russland selbst jahrelang gewarnt haben. Aber man wollte es nicht hören.
Ist das Teil, Frau Pagung, einer kollektiven Unterschätzung Wladimir Putins?
Ja, ich glaube so ein bisschen, dass in der Debatte und auch in vielen Analysen ein bisschen der Wunschvater des Gedankens waren. Also bis zuletzt ist man ja immer davon ausgegangen, und da muss ich ganz ehrlich gestehen, auch das habe ich gedacht, ich habe auch diese Woche eine Invasion eigentlich für unabwendbar gehalten, habe aber auch gedacht, dass es sich eher auf den östlicheren Teil beschränken wird. Aber ich glaube, da müssen wir uns fragen, ob wir den gleichen Fehler gemacht haben wie 2014, um zu sagen, das wird nicht passieren, weil wir einfach eher westliche Formen der Kosten-Nutzen-Analyse angelegt haben und das dann eben einfach auch unterschätzt haben. Und obwohl, und da muss ich Frau Dornblut zustimmen, ja nicht nur viele gewarnt wurde, sondern Putin es ja auch immer wieder sehr deutlich gesagt hat, also auch seine historische Einschätzung zur Ukraine, die ja absolut gar nicht haltbar ist, die hat er ja auch schon länger so geäußert. Und man hat eigentlich immer dann häufig dazu geneigt zu sagen, so ja, aber vielleicht möchte er uns damit nur was sagen oder den Druck aufbauen oder seinen Punkt sehr deutlich machen. Und ich glaube, wir müssen da einfach dazu übergehen, ihn wirklich einfach ganz klar beim Wort zu nehmen.
Wie ist der Frau Ritz-Rakul, wie ist die Wahrnehmung in der Ukraine? Nimmt man die Haltung in Deutschland oder überhaupt in Europa auch als massive Unterschätzung Putins wahr? Und wie steht man dazu?
Also wir fühlten uns schon immer nicht gehört und missverstanden und sehr arrogant, zum Teil abgewimmelt mit unseren Warnungen. Das war schmerzhaft, und jetzt ist es natürlich so ein Tag, wo I told you so, aber ist keinem danach zumute, das zu sagen in diesen Worten. Heute wartet Ukraine seit mittlerweile 10 Stunden auf eine Antwort des Westens, sogar mehr schon als 10 Stunden, und die kommt nicht. Es kommen weiterhin Gedanken und Gebete. Ich weiß, meine Information aus dem Außenministerium der Ukraine ist so, dass Ukraine NATO-Partner gebeten hat, den freien Himmel über die Ukraine zu unterstützen. Und so wie ich verstehe, kam keine Antwort darauf. Und das kann zur Folge haben, dass die auch Kiew einnehmen.
Mittlerweile ist uns Markus Keim zugeschaltet, der Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, wir sind beim Thema der Unterschätzung Wladimir Putins, der kollektiven Unterschätzung. Die US-Geheimdienste hatten in der Tat eine völlig andere Lageeinschätzung. Sie haben ja die Strategie gefahren, die Erkenntnisse der Geheimdienste einer breiten Öffentlichkeit konsequent mitzuteilen. Warum sind wir dieser Einschätzung nicht gefolgt? Was glauben Sie?
Ich hoffe, ich wiederhole jetzt nichts, was schon angesprochen worden ist. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich nicht viel Neues beitragen kann, weil ich würde einen ähnlichen Satz sagen. Es wäre gut gewesen, Präsident Putin mal zugehört zu haben. Ich finde, die Entwicklung der letzten Wochen ist doch eine Illustration. Wir haben einen militärischen Aufbau, den Aufbau einer militärischen Kapazität von 120.000 bis 150.000 Mann an der ukrainischen Grenze in Belarus auf der Krim gesehen und haben uns schwer getan, ich sage jetzt bewusst wir, so als außenpolitische Klasse in der Bundesrepublik und im Westen, das Richtige daraus zu lesen oder das ernst zu nehmen. Und in der Rückschau, hinterher ist man ja immer klüger, drängt sich doch der Eindruck auf, dass wir vieles nicht sehen wollten. Angefangen von dem berühmten Aufsatz Präsident Putins aus dem letzten Jahr, als er sich über die Ukraine ausgelassen hat, bis hin zur Rede vom Montagabend, da kann man ja den Bogen spannen, dass er die Ukraine nicht als vollwertigen Staat betrachtet, ist nichts Unbekanntes, es ist keine Neuheit. Und spätestens beim Aufbau dieser militärischen Fähigkeiten, also sozusagen ist ja mehr als Aufbau der Positionierung dieser militärischen Fähigkeiten, hätte vielleicht bei uns allen doch die Alarmglocken etwas lauter klingen sollen.
Aber woher kommen all diese Fehleinschätzungen? Hat das zu tun mit einem idealisierten Russlandbild, das es hier gibt? Hat es damit zu tun, dass man krampfhaft an einem Konzept festgehalten, das jetzt offensichtlich gescheitert ist? Das Konzept Wandel durch Annäherung, Frau Dornblick.
Oh, das ist ein großes Feld, da müssen wir, also einigen wir uns darauf, wir reden erstmal über Deutschland und Deutschlands Beziehung zu Russland. Das ist ein Thema, das mir seit Jahren Kopfzerbrechen bereitet. Und es gibt viele Gründe, weswegen wir so viele sogenannte Russlandversteher haben, also Leute, die Kritik komplett ablehnen an Russland. Das ist natürlich einerseits das historische Erbe Deutschlands, die Schuld gegenüber der Sowjetunion. Man meint immer wieder, die Deutschen haben solche Verbrechen begangen im Osten, was ja auch richtig ist, Millionen Tote. Deswegen darf man Russland gegenüber nicht kritisch eingestellt sein. Das ist ein Denkfehler, denn die Menschen verwechseln sowjetische Opfer und russische Opfer und setzen Sowjetunion und Russland gleich. Es gab auch mehrere Millionen Opfer in der Ukraine, ebenso in Belarus. Und das funktioniert nicht, aber da spielt dann diese ständige Verwechslung und Gleichsetzung von Sowjetunion und Russland rein, die ja Wladimir Putin auch sehr, sehr aktiv betreibt. Dann gibt es natürlich wirtschaftliche Interessen, die sehr, sehr groß sind. Und die Wirtschaft war immer ganz vorne dabei, wenn in Moskau die Korrespondentinnen und Korrespondenten gescholten wurden. Sie sollten bitte jetzt nicht so kritisch gegenüber Russland berichten und immer nur Negatives schreiben.
Weil man glaubte, Wandel komme durch Handel.
Genau. Und dann zeichnete sich ja schon seit geraumer Zeit, jetzt nicht erst seit einem Jahr ab, dass Putin überhaupt kein Interesse an wirklichem Dialog hat. Insofern, das ist heute ja gesagt worden, auch von vielen Leuten, das Konzept funktioniert nur, wenn beide Seiten wollen. Und das war doch sehr deutlich erkennbar, dass die russische Seite schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, kein wirkliches Interesse an einem Dialog hatte. Und ich möchte mal mit einem Mythos aufräumen hier an dieser Stelle. Es wird immer wieder gesagt, ja, Wladimir Putin, der sei eigentlich offen gewesen anfangs, der hätte so viel Angebote gemacht an die Europäer und die Rede auf Deutsch im Bundestag 2001. Ich habe sie mir heute noch mal wieder angeguckt. Und ja, er hat Deutsch gesprochen. Er hat gesprochen von den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, die man ausbauen müsse. Und das stimmt ja auch. Aber er hat auch gesagt, und jetzt Zitat, niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten. Aber ich bin der Meinung, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbstständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur festigen wird, wenn es seine eigenen Möglichkeiten mit den russischen, menschlichen, territorialen und Naturressourcen sowie mit den Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzialen Russlands vereinigen wird. Das heißt, schon 2001, vor 21 Jahren, hat Wladimir Putin ganz klar versucht, einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben.
Das heißt, die Zeichen wurden nicht richtig gedeutet, Frau Pagung.
Ja, also ich glaube, das, was Frau Dörngut sagt, trifft auf einen ganz guten Punkt, dass wir im Nachhinein eine Deutung von dem, was Putin gesagt hat, die so gar nicht vorhanden waren. Auch wenn wir uns anschauen, dass er ja eigentlich schon zu Beginn seiner ersten Amtszeit auch innenpolitisch in Russland die Zügel deutlich angezogen haben. Also ich glaube, diese mehr von einem von einem möglicherweise sogar demokratisch gesinnten Präsidenten ist etwas, was in der Öffentlichkeit im Nachhinein darauf gelegt wurde. Ich würde Frau Dörnblüt aber ganz gerne noch in einer anderen Sache ergänzen. Ich glaube auch, was zu dieser Fehleinschätzung, wenn es in Deutschland kommt, auf Putin beigetragen hat, sind noch zwei weitere Sachen. Zum einen hat man in der Öffentlichkeit vergessen, dass Außen- und Sicherheitspolitik was kostet. Man hat immer gedacht, man kann was damit verdienen, auch weil man sich im Schutzraum ja der NATO und der USA sehr bequem gemacht hat. Und das andere ist, glaube ich, dass man immer eine Form von Rationalität oder Kosten-Nutzen-Kalkül an Russland und an die russischen Eliten, an Putin angelegt hat, die unserem ähneln. Und da dass an der am Ende immer eine Form von Prosperität des Landes, Wohlstand, vielleicht auch Frieden steht, und hat vollkommen unterschätzt, dass sich in den russischen Eliten, also zumindest in den Machteliten, ein Bild herausgebildet hat, was stark feindlich ist gegenüber dem Westen, was manchmal was fast verschwörungstheoretische Züge hat und was von dieser Kosten-Nutzen-Rationalität, also was bin ich bereit auszugeben, nicht nur finanziell, sondern auch von meinem eigenen Risiken Sicherheit her, um diese Einflusszone wiederherzustellen im post-sowjetischen Raum, also überhaupt nicht richtig eingeschätzt hat.
Nun, hat uns Frau Rietz-Rakul gerade eben gesagt, dass die Ukraine seit Stunden auf Antworten wartet. Die Weltgemeinschaft, der Westen, die Europäer suchen nach Antworten auf Ebene der UNO, auf Ebene der NATO, auf Ebene der EU, auf Ebene der G7. Da ist eine hektische Konferenzdiplomatie und Abstimmungsdiplomatie im Gang. Weshalb ist es so schwierig, Antworten zu finden, Herr Keim? Weil die militärische Antwort kategorisch von vornherein ausgeschlossen worden ist?
Ja, das ist ein ganz großer Anteil. Im 19. Jahrhundert bin ich versucht zu sagen, solche Analogien passen irgendwie nie, aber ich versuche es dennoch mal. Im 19. Jahrhundert hätte man jetzt zum Gegenangriff geblasen. Dass die westlichen Hauptstädte das nicht tun, kann ich nachvollziehen. Niemand will eine bewaffnete Eskalation direkt mit den russischen Streitkräften, mit der Gefahr einer unkontrollierbaren Eskalation bis hin zum Nuklearkrieg. Aber indem ein Akteur jetzt die Waffen sprechen lässt und andere Akteure, nämlich der Westen, klargemacht haben, dass sie diesen Weg nicht beschreiten. Für die Ukraine wird kein NATO-Kontingent bereitgestellt, was in den Krieg zieht. Es wird keinen mehr an Waffenlieferungen geben. Man muss jetzt mal abwarten, was mit den Waffen passiert, die bisher geliefert worden sind, ob das weiter fortgesetzt wird. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber das ist ein anderer Strang der Debatte. Da bleiben nur diplomatische Initiativen. Da herrscht im Moment allgemeine Ratlosigkeit, die ich gut verstehen kann. Worüber soll im Moment gesprochen werden? Und es bleibt die Sanktion. Aber ob die wirklich im Kosten-Nutzen-Kalkül des russischen Präsidenten noch eine Veränderung bewirken können, glaube ich nicht. Vielleicht mittel- und langfristig, das will ich nicht ausschließen. Aber konkret, das war ja die Frage, konkret für die Situation in der Ukraine, da sehe ich nicht, dass die eine Veränderung bewirken können.
Der lettische Staatspräsident Egils Levits hat heute bei uns im Deutschlandfunk gesagt, heute Morgen, das ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, das ist ein Angriff auf die Handlungsfähigkeit der EU und der NATO. Hat er recht, Frau Pagung?
Also ich glaube auf alle Fälle, das ist ein klares Zurückweisen der EU und der NATO ist und vor allen Dingen auch ein klares Aufzeigen der Grenzen. Also wir haben ja, also wir sprechen darüber, dass wir eben nicht militärisch unterstützen, möglicherweise nur Waffenlieferungen, was die NATO angeht. Die EU kann eigentlich nur maximal finanziell unterstützen. Das heißt, ich glaube, dass es ein klares Aufzeigen der Grenzen von der EU ist. Zu diesem Argument mit, also dass Putin eigentlich einen Kampf gegen die Demokratie führt, das glaube ich, stellt sich aus westlicher Sicht so dar. Aus russischer, glaube ich, ist das etwas anderes, weil Putin, auch die russischen Machteliten, eigentlich gar nicht davon überzeugt sind, dass es sowas wie eine funktionierende Demokratie gibt, die sich nach Osteuropa ausbreitet, sondern sie eben überzeugt sind, dass es am Ende eine Strategie westlicher Einflussnahme durch Informationen, durch Spezialoperationen sind, die zurückgedrängt werden müssen. Also ich glaube, dieses Demokratie versus Autokratie Paradigma, was wir im Westen sehr stark diskutieren, wird, spielt dort nicht so die Rolle, einfach weil es da ganz klassisch um Machtkategorien und um Machtpolitik geht und weniger um Systemfragen oder Wertfragen und man eigentlich nur versucht, diese traditionellen Werte hinten rauf zu stülpen, um eine Art von Rechtfertigung zu haben. Aber das ist nicht der Kern.
Mhm. Am Ende bleibt nur eine große Enttäuschung, Frau Rietz-Rakul, in der Ukraine. Wie nimmt man das alles wahr?
Also ich nehme das gerade so wahr, ich habe so ein Bild vor Augen aus meinen Reisen, dass hier in Deutschland sehe ich jetzt wie eine Gruppe von orthodoxen Juden, die in verwickelten Straßen von Jerusalem sitzt und seit Generationen Tora deutet. Und so deutet man hier in Deutschland ständig die Worte Putins und was will denn der Putin? Und wir sprechen und wickeln uns mit Worten ein, immer wieder viele Worte, was will er denn? Und wir deuten diese hier, wir lesen Tee. Und heute sagen sie, okay, jetzt kommen die Sanktionen, jetzt wird die deutsche Wirtschaft nicht mehr mit der russischen Wirtschaft verhandeln können. Also die verlieren dieses Geld, aber Ukrainer verlieren jetzt schon Leben. Und EU hat ein Riesenland an den Grenzen, ein Riesenland mit russischer Besatzung. Und hätten diese Sanktionen, wären die vorher eingeführt, wer weiß, vielleicht sogar nach Moldova oder vielleicht nach Tschetschenienkrieg oder nach Georgienkrieg oder nach 2014, wäre der Kosten des Friedens viel niedriger. Und jetzt werden wir hier in Deutschland den Preis zahlen, wirtschaftlich, und die Ukrainer werden trotzdem sterben. Und eine Demokratie wird trotzdem tot.
Mhm. Nun aktiviert die NATO ihre Verteidigungspläne. Die Kräfte an der Ostflanke der NATO sollen verstärkt werden. Polen, das Baltikum, die drei Länder des Baltikums haben um Verstärkung gebeten. Die Bundesregierung hat gesagt, wir kommen den Anforderungen nach. Sehen Sie, Herr Keim, die Gefahr einer Rutschbahn in die militärische Auseinandersetzung?
Nein, die Verstärkung, von denen jetzt gesprochen wird, die sind ja vergleichsweise moderat. Also Frankreich hat bekundet, 1000 Soldaten nach Rumänien zu verlegen. Die anderen Erweiterungen oder Neustationierungen bewegen sich in dieser Größenordnung. Das sind jetzt keine Bataillone oder Brigaden, die jetzt in Gang gesetzt werden. Aber ich finde, sie sind ein wichtiges Zeichen der sogenannten Rückversicherung. Ich kann ja verstehen, dass Staaten wie die baltischen Staaten und Polen sich in besonderer Art und Weise von der russischen Politik bedroht fühlen. Die sagen das seit Jahren, sind häufig in der NATO verlacht worden als alarmistisch. Jetzt haben sie recht mit ihren Verweisen gehabt. Und die NATO bemüht sich jetzt, ein Mindestmaß an Stärke zu zeigen durch diese Rückversicherung. Aber ich glaube, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Trotz aller Schändlichkeit des russischen Präsidenten wird er den Unterschied verstehen zwischen einem Angriff auf einen Staat, der sich in einem Zwischeneuropa sicherheitspolitischer Natur befindet, wie die Ukraine, kein NATO-Mitglied ist, und einem Angriff auf einen NATO-Staat, weil das hätte unvorhersehbare Konsequenzen für Russland, weil dann müsste die gesamte NATO reagieren, militärisch, erst konventionell bis hin zum Nuklearen. Und da läuft
das ist der Artikel 5 gegenüber.
Artikel 5 des NATO-Vertrags, genau. Die sogenannte Beistandsklausel. Mhm. Und da leuchtet mir Stand heute, 24. Februar, nicht ein, welchen Nutzen er daraus ziehen sollte.
Ich bin da, wenn ich da einhaken darf. Das klingt alles sehr logisch und ich habe auch gerne so argumentiert, aber ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, ob man dieser Logik so vertrauen darf. Ich könnte mir vorstellen, Frau Pagung sprach davon, dass Putin uns Grenzen aufzeigt. Ich habe immer den Eindruck, dass der Kreml den Westen getestet hat. Immer wieder neue Stufen. Ich hatte auch das Gefühl vor wenigen Tagen, als Russland bekannt gab, dass es die sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine anerkenne. Auch da habe ich gedacht, naja, sie haben das noch offen gelassen, ob es eben nur die nicht von der Ukraine kontrollierten Gebiete sind oder ob es die gesamten Oblaste, die Verwaltungsgebiete sind, die ja viel, viel größer wären. Und da war so ein paar Stunden lang Unsicherheit und ich habe gedacht, naja, vielleicht bevor sie sich festlegen, warten sie jetzt mal, was da kommt. Und ich glaube, das geht immer weiter und ich würde nicht komplett ausschließen, dass Russland auch gegen NATO-Staaten vorgeht. Er hat ja auch das ganz deutlich gesagt gestern, also alle, die irgendwie die Ukraine unterstützen wollen, in welcher Form auch immer, also die Russland bedrohen und da zählen. Also Russland sieht auch, Putin sieht auch Sanktionen als Bedrohung. Die sollten sich warm anziehen und würden Konsequenzen sehen, die sie bisher noch nicht gesehen haben. Insofern glaube ich, ist es falsch, wenn sich die NATO-Länder komplett in Sicherheit wägen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas passiert wie, verschieben wir mal den Grenzzaun zu Estland um 200 Meter ins Landesinnere nach Estland. Mal sehen, was passiert.
Das heißt, Sie sehen die Gefahr einer Ausweitung, einer schleichenden Ausweitung dieses Krieges?
Ich würde es jedenfalls nicht ausschließen. Ich finde, es ist zu viel immer von vornherein ausgeschlossen worden.
Sie hören unsere Sonderberichterstattung zum Krieg in der Ukraine. Wir haben zu Gast Gesine Dornblüt, die ehemalige Korrespondentin des Deutschlandfunks in Moskau. Wir haben zu Gast Markus Keim, Sicherheitsexperte des Thinktanks Stiftung und Wissenschaft und Politik. Wir haben zu Gast Sarah Pagung, Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und Katharina Rietz-Rakul, Ukrainerin und Dolmetscherin mit ukrainischen Wurzeln. Was bei uns ein großes Thema war, Herr Keim, das waren die Waffenlieferungen. Immer wieder ist danach gefragt worden, statt Waffen wurden dann 5000 Helme geliefert. Ist es denn jetzt nicht an der Zeit, allerhöchste Zeit, darüber noch einmal nachzudenken? Norbert Röttgen hat heute gesagt, er sei der Meinung gewesen, keine Waffen zu liefern, um das Tor zu Moskau nicht zuzuschlagen. Das sei jetzt zu und deshalb könne man jetzt Waffen liefern.
Ja, die Einsicht kommt aber ziemlich spät, muss ich sagen. Ich bin versucht, das Argument eher umzudrehen. Ich habe immer zu denjenigen gehört, die für Waffenlieferungen eingetreten sind. Nur ich wüsste nicht, wem wir jetzt noch Waffen liefern sollen in der Ukraine. Wenn die Situation weiter so eskaliert, wie sich das andeutet, könnte es in den nächsten Tagen keine ukrainische Regierung mehr geben, die diese Waffen in Empfang nehmen kann. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein, aber ich meine, wir müssen realistisch sein. Das ist jetzt ein bisschen spät und ich fand die Debatte um Waffenlieferungen in der Bundesrepublik, sowas soll man nicht sagen, aber ehrlich gesagt verlogen. Das Argument, dass wir Waffen in Krisengebiete liefern, hat nie gestimmt. Das wird aber in aller Dreistigkeit immer wieder vorgebracht. Das zweite Argument stimmte auch nie, wie wir jetzt sehen, dass man durch Waffenlieferung einen Konflikt eskaliert. Wir haben keine Waffen geliefert, der Konflikt ist dennoch eskaliert. Also den Zusammenhang gibt es nicht. Und das dritte Argument taucht in dem Röttgen-Statement auf, was ich auch für falsch halte. Solange wir, so ging das Argument, vermittelnd tätig sind, vor allen Dingen im Normandie-Format, können wir uns nicht leisten, wäre es eine Rollenunklarheit, gleichzeitig Waffen zu liefern. Ich finde, das ist ein Missverständnis von Vermittlung. Vermittlung ist nicht immer unparteiisch und die zentrale Frage eines Vermittlers muss es sein, woraus kann er einen Hebel auf die Konfliktparteien entwickeln? Und das hätte ein wirksamer Hebel sein können. Und nicht, dass ich falsch verstanden werde, ich bilde mir nicht ein, dass Waffenlieferungen aus den westlichen Staaten das militärische Gleichgewicht zwischen der Ukraine und Russland verändern könnten oder nicht substanziell verändern könnten. Aber es wäre doch zumindest ein wichtiges Zeichen in dem Kosten-Nutzen-Kalkül des russischen Präsidenten, wenn er in Betracht hätte ziehen müssen, dass die Opferzahlen bei einer Invasion deutlich höher liegen, als sie ohne Waffenlieferung liegen. Das ist eine zynische Perspektive, aber das ist nicht meine, sondern ich glaube, das ist seine.
Frau Rietz-Rakul, man hört, dass die 5000 Helme aus der Bundesrepublik, wenn noch nicht angekommen, so doch unterwegs sind. Wie hat man die ganze Debatte bei Ihnen wahrgenommen? Oder hat man gesagt, wir verstehen, dass Deutschland keine Waffen liefert?
Na, das versteht natürlich keiner. Und ich finde den Argument, dass die Debatte hier verlogen war, sehr treffend, denn das ist verlogen. Heute wird es immer wieder wiederholt. Und ich höre jetzt uns hier zu im Studio und ich höre auch die Kommentare und lese die Kommentare von überall und übersetze und dolmetsche die Kommentare. Und ich schon wieder machen wir, wir kalkulieren, was Putin, wir kalkulieren schon wieder mit westlichen und zivilisierten Worten, was für ihn sich lohnt und was für ihn sich nicht lohnt. Und jetzt wird Ukraine einfach abgeschrieben. Jetzt schon wieder geht diese Appeasement-Politik, die zum heutigen Tag geführt hat, sie wird weitergeführt. Und früher war der Westen bereit, die ostukrainischen Gebiete, den Putin im Sudeten-Sinn in den Rachen zu schmeißen. Dann war sie bereit, der Westen war bereit, Ostukraine insgesamt in den Rachen zu werfen, dem Aggressor, mit Hoffnung, dass er dann satt wird. Jetzt sind sie bereit, wenn ich sie richtig höre, sind sie jetzt bereit, die ganze Ukraine ihm zu geben und nur die Grenzen der EU zu sichern. Und sie denken, jetzt wird er aufhören. Wie kann Deutschland immer wieder die gleiche Handlung wiederholen und immer wieder hoffen, dass Ergebnis ein anderes wird? Ich verstehe das nicht.
Frau Pagung, so wie es aussieht, besteht die Antwort des Westens auf diesen russischen Angriffskrieg einzig und allein in Sanktionen. Das ist die einzige Option für eine Reaktion. Die EU hat angekündigt, sie will noch heute Abend das härteste Paket ihrer Geschichte verabschieden an Sanktionen. Erstens, wie soll das aussehen? Und zweitens, wie wirkungsvoll kann das sein?
Also was am Ende wirklich drin steht in den Sanktionen, werden wir sicherlich sehen müssen. Ich glaube, die drei wichtigsten Bereiche sind zum einen umfassende Sanktionen gegen russische Banken, weil das Russland wirklich stark trifft, weil das eben auch die Refinanzierung von vielen Investitionen, von vielen kleineren russischen Banken betrifft, weil das eben auch den Handel deutlich erschwert. Ich wäre auch trotz der hohen Kosten für uns für einen Ausschluss von SWIFT und letzten Endes auch gegen Embargos.
Das internationale Bankensystem.
Genau, beim Bankensystem und am Ende auch für Embargos, beispielsweise hinsichtlich von Verteidigungstechnik, aber auch Konsumententechnik. Einfach weil ich glaube, dass wir jetzt wirklich alles auspacken müssen, was wir haben. Grundsätzlich glaube ich auch, dass Sanktionen eher eine Langfriststrategie sind. Ich würde allerdings sagen, dass, und wenn die Hoffnung noch so klein ist, aber ich glaube, wir sollten jetzt alles versuchen, Putin und die Machteliten vielleicht doch überrascht sein könnten, wie lange die Ukraine durchhält und vor allen Dingen auch, wie stark der Westen reagiert. Also wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, das noch klarzumachen, sollten wir das, denke ich, versuchen. Ich wäre auch, und lassen Sie mich das noch kurz hinzufügen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für Waffenlieferungen. Wir müssen uns jetzt natürlich fragen, bringt das noch wirklich was? Aber da sehe ich eben auch ein Risiko, weswegen auch ich mir nicht ganz so sicher bin, ob es nicht doch ein, wenn auch kleiniges, aber eben ein Risiko für eine Ausweitung des Konfliktes gibt. Denn wenn wir die Ukraine unterstützen, sei es durch Waffen, sei es auch durch humanitäre Güter oder irgendwas, was wir in die Ukraine reinschaffen, hat Putin ja ganz deutlich gemacht, dass er allen droht, die Ukraine in irgendeiner Form unterstützen. Und es kann natürlich auch sein, dass es dann im Zuge beispielsweise von solchen Lieferungen, von anderen Unterstützungsmaßnahmen zu unbeabsichtigten Eskalationen kommt. Und das ist das, was mir momentan auch Sorgen bereitet, dass es beispielsweise ein Eindringen in den europäischen Luftraum, also in den EU-europäischen Luftraum gibt und das eben dann zu Eskalationen führt. Und ich glaube, da müssen wir wirklich sehr, sehr aufpassen.
Es deckt sich mit der Aussage von Gesine Dornjit, die das Beispiel genannt hat an der Grenze zu Lettland. Nun hat Moskau reagiert auf die Sanktionsdrohung aus Europa und dem Rest der Welt, muss man sagen. Und Moskau hat gesagt, das können wir abfedern. Wir haben Rücklagen gebildet, stört uns gar nicht. Ist das eine richtige Einschätzung?
Ich glaube, Russland kann das erstmal abfedern. Russland hat Rücklagen gebildet, aber um jetzt keine Missverständnisse hervorzurufen, natürlich müssen die härtesten Sanktionen verhängt werden, die denkbar sind. Es geht um die Glaubwürdigkeit einfach. Aber die Sanktionen werden nicht unmittelbar eine Verhaltensänderung in Moskau bewirken. Da sollte man sich keiner Illusion hingeben. Das ist eher, es ist ja jetzt eher eine Strafe tatsächlich im Nachhinein. Wenn Sanktionen vorher in Bezug auf die Krim, in Bezug auf die Ostukraine so angelegt waren, dass klar die Bedingungen auch klar waren, also wir beschließen jetzt so und so und wenn ihr das und das macht, die Truppen wieder abzieht, dann sind die Sanktionen wieder aufgehoben. Da kann man sich jetzt ja so eine Logik gar nicht vorstellen. Ich denke aber, was man auch überlegen sollte, die Sanktionen, wen treffen die und wie kommen die eigentlich bei der Bevölkerung an? Generell das Kalkül von Sanktionen, die Bevölkerung, Proteste in der Bevölkerung hervorzurufen und dadurch eben eine Regierung auch stürzen zu können, das ist ja oft diskutiert worden, dass das auch unrealistisch ist. Und oft hat man ja das Gegenteil, eine gegenteilige Wirkung, dass sich die Bevölkerung erstmal schließt, dass sie die Reihen schließen. Und ehrlich gesagt, das befürchte ich in Russland auch. Wir haben jetzt wirklich die Nachrichten, das hat Frau Pagung eingangs schon erwähnt, einer quasi Nachrichtensperre in Russland. Also es dürfen die Medien dort nicht mehr offen berichten, sondern
wir haben Meldungen von Hunderten von Festnahmen in Moskau heute.
Und es darf eben nur, es dürfen nur offizielle Quellen, russische Quellen zitiert werden für diese sogenannte Sonderoperation in der Ukraine, die ja ein Angriffskrieg ist. Insofern, die Menschen sind einfach isoliert, die haben keine Ahnung, was wirklich passiert und das wird dazu führen, dass sie noch uninformierter werden und noch eher sich hinter die Regierung stellen.
Frau Pagung, Sie haben gerade gesagt, Sanktionen können natürlich niemals kurzfristig wirken. Sanktionen sind kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Ich frage mich, wie weit reicht die Einheit der Europäer im Zweifel? Jetzt ist man sich einig, das wird auch immer wieder betont, die 27 werden dieses Sanktionspaket gemeinsam beschließen, aber wie weit reicht diese Einigkeit? Denn sie werden uns auch uns selbst wehtun, energiepolitisch oder wenn es um russische Einlagen geht.
Da muss ich mir ganz ehrlich sagen, mache ich mir einige Sorgen. Ich war zunächst einmal ganz, ganz positiv gestimmt von der Strategie, die EU fährt. Sie hat ja gestern zunächst einmal sehr schnell Sanktionen erlassen, wenn auch noch keine sonderlich starken, um sich vielleicht auch etwas Zeit zu erkaufen, um schwerere Sanktionen zu erlassen, weil das natürlich deutlich schwerere Verhandlungen sind, auch für die Mitgliedstaaten, wenn wir uns die unterschiedlichen Positionen zu Sanktionen anschauen. Ja, also beispielsweise auch Österreich, Ungarn, teilweise auch Deutschland. Was man jetzt hört, ist ja, dass es auch jetzt wieder unterschiedliche Positionen gibt, weil einige Länder vielleicht gerne eine Ausnahme für bestimmte Bereiche hätte oder man sich nicht einig ist, ob man jetzt auch SWIFT sanktioniert oder nicht. Das heißt, also sprich, ich gehe davon aus, dass wir starke Sanktionen sehen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich so weit gehen, wie wir gehen könnten, beispielsweise mit SWIFT, das sieht ja gerade nicht so aus. Ich wäre, um ehrlich zu sein, sehr stark dafür, dass man nicht auf so einen Mechanismus zurückgreift, wie man das nach den Sanktionen nach der Krim-Annexion gemacht hat, die ja wirklich alle 6 Monate verlängert werden müssen. Und das ist natürlich immer ein potenzieller Punkt, wo ein Sanktionskonsens dann zusammenbrechen kann, weil er ja einstimmig beschlossen werden muss. Also aus meiner Sicht wäre es jetzt hier wirklich wichtig und richtig, das auf Dauer festzulegen, beispielsweise an den russischen Truppenrückzug oder an andere Sachen zu koppeln, um hier möglichst sicher zu gehen, dass uns dieser Sanktionskonsens gerade, wenn es eben auch für uns negative Folgen haben wird, nicht in ein paar Monaten direkt wieder auseinanderbröckelt.
Was sind die Konsequenzen aus den Geschehnissen heute, Herr Keim? Putin hat heute, glaube ich, Europa und dem Rest der Welt vor Augen geführt, dass es nicht in der Lage ist, seine Außengrenzen zu schützen. Ist die Konsequenz, dass Europa mehr zum eigenen Schutz tun muss?
Ich glaube, die dramatischste und bedrückendste Schlussfolgerung liegt ein bisschen anders, dass Präsident Putin heute final die europäische Sicherheitsordnung, die wir seit 1990 hatten, aufgekündigt hat. Jetzt kann man sagen, das hat er schon mit dem Georgienkrieg getan, spätestens mit dem Ukraine-Krieg.
Das hatten wir am Anfang unserer Sendung bereits in dieser Hinsicht diskutiert.
Und jetzt diplomatisch noch Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, fällt mir richtig schwer, weil ich sehe für die nächsten Wochen und Monate in einer langfristigen Perspektive keinerlei Anknüpfungspunkte mehr. für eine gemeinsame Sicherheit, die ja häufig beschworen wird, also eine gemeinsame Sicherheit, die über Europa hinausgeht. Was wir sehen, ist, dass die USA wider besseres Wissen oder wider Willen, das ist der richtige Ausdruck, nach Europa zurückgekehrt sind. Die Regierung Biden hatte völlig andere Prioritäten. Ihre Prioritäten waren vor allem China, China und nochmal China.
Pivot und to Asia, die Hinwendung
richtig,
zu
genau.
Asien.
Und die Europäer, trotz aller Bekundungen strategischer Autonomie, wie sie gerade der französische Präsident in den letzten Jahren immer im Munde geführt hat, nicht in der Lage sind, in ihrer eigenen Nachbarschaft als Krisenmanager tätig zu werden. Die Europäer brauchen also die USA. Und die Rolle der USA als europäische Macht ist dadurch nochmal unterstrichen worden. Und die große Gewinnerin der letzten Wochen, ich hoffe da nicht, dass es schon thematisiert worden ist, die NATO, nicht die Europäische Union. Tatsächlich das transatlantische Bündnis, nicht der europäische Verbund. Also letztlich haben wir es eigentlich mit einer scheinbar europäischen Krise zu tun, die aber nur transatlantisch gelöst werden kann und durch das gewichtige, durch das sicherheitspolitische Gewicht eines außereuropäischen Akteurs. Und das illustriert ja die europäische Schwäche in der europäischen Nachbarschaft, für Sicherheit zu sorgen. Und letzter Satz. Ich würde, wenn man mal auf Russland schaut, den Einflussbereich der europäischen Nachbarschaft sehr weit spannen. Das sehen wir nicht nur im Osten, in der Ukraine, das sehen wir im Nahen Osten mit Syrien, das sehen wir zunehmend in Afrika mit Mali und der Zentralafrikanischen Republik, das sehen wir im nicht-militärischen Gewande auf dem Balkan. Also jedes Mal, wenn Europa mit der Frage der Gestaltung der eigenen Nachbarschaft konfrontiert ist, taucht Russland auf und das häufig in gegnerischer Konstellation.
Frau Rizrakul, die Gesine Dornblüt hat gerade angesprochen den Faktor des Widerstandes von innen heraus. Wie schätzen Sie den in der Ukraine ein? Werden die Ukrainer aktiv Widerstand leisten gegen die Besetzung Russlands?
Werden ist gut. Die Ukraine leisten seit 8 Jahren aktiv Widerstand und haben sogar mit nicht existente Armee in 2014 Russland stoppen können. Und sie werden es auch weiterhin tun. Ukraine werden das Land nicht ohne Kampf weggeben und die werden es auch einfach. Ich glaube nicht, dass Russland sich irgendwann ausruhen kann auf ukrainischen Ländern.
Aber die Gefahr ist doch, dass die Ukraine durch diesen Angriffskrieg tatsächlich destabilisiert wird. Und dass sich die Ukraine zwangsläufig fast von Europa entfernt.
Von Europa entfernt wie? Dadurch, dass jetzt russische Guards die EU-Grenze...
Dass da einfach eine russische Glocke drüber gelegt wird.
Ja, also das ist jetzt der Europa auch ein bisschen überlassen, wie Ukraine sich verhalten, wie die sich Ukraine gegenüber verhalten wird. Ukraine wird sich nicht von Europa abwenden, auch wenn Ukrainer sich zu Recht, wie ich finde, im Stich gelassen fühlen. Denn ich höre hier auch so unterschiedliche Meinungen. Einerseits höre ich, Ukraine wird sich nie mit NATO anlegen wollen. Andererseits höre ich, NATO wird sich nicht mit Russland wird sich nicht mit NATO anlegen. Andererseits höre ich raus, dass NATO sich nicht mit Russland anlegen wird, weil NATO Angst hat. Und dann im gleichen Satz, im nächsten Satz höre ich, na, Russland ist schon klug genug, sich nicht mit NATO anzulegen. Können wir uns auf irgendwas einigen? Entweder ist NATO stark und hat keine Angst und hilft Ukraine, oder NATO ist schwach und dann aber wird NATO auch baltische Länder der Russland liefern oder Teile Polens oder keine Ahnung. Also, choose your religion.
Herr Keim.
Ja, fand ich gerade einen guten Punkt. Jetzt habe ich geschmunzelt, weil tatsächlich, ich glaube, wir haben eine Tendenz, zu stark im Moment auf Präsident Putin zu schauen und zu wenig auf unsere eigenen Stärken uns zu besinnen und darauf zu konzentrieren, was wir anbieten können und was uns wichtig ist. Zur Ukraine habe ich was gesagt, das bedauere ich sehr, den sicherheitspolitischen Zwischenzustand der Ukraine. Und für die nächsten Tage und Wochen scheint mir wenig Handlungsspielraum für die NATO zu sein. Aber tatsächlich jetzt über die Rückversicherungsmaßnahmen, über die wir schon gesprochen haben, jetzt Stärke und Entschlossenheit zu beweisen, scheint mir ganz essentiell. Und vielleicht ist die falsche Frage, jetzt direkt wieder anzusetzen und zu sagen, Wir wissen nicht, ob das Präsident Putin beeindrucken wird. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, was sind wir selber bereit zu leisten und was ist uns wichtig? Und das scheint mir die entscheidende Frage zu sein.
Ich würde gerne, wenn ich darf, noch mal was ergänzen zu dem, was Frau Ritz-Rakul gesagt hat. Und auf Ihre Frage antwortend nach der Einheit der Ukrainer und der Bereitschaft, Widerstand zu leisten. Es gab heute eine Meldung, das fand ich höchst interessant. Also es wird ja immer wieder gesagt und kolportiert und auch in Deutschland diskutiert, gäbe es da nicht eine Spaltung zwischen Westukraine und Ostukraine und viele gerade im Osten angeblich, die doch eigentlich mit Russland zusammen sein wollen und so. Da gibt es immer unheimlich, das ist immer unheimlich mühsam, das alles auszuräumen. Das stimmt so vereinfacht nicht. Und es gibt in der Ukraine zwei orthodoxe Kirchen. Die eine untersteht dem Kiewer Patriarchen und die andere dem Moskauer Patriarchen. Und da gibt es wirklich massive Spannungen. Und der Kirche, die dem Moskauer Patriarchen untersteht, der wurde immer unterstellt in den letzten Jahren, sie seien so eine Art fünfte Kolonne im Dienste des Kreml. Und das war auch nicht ganz unbegründet. Aber heute gab es eine Erklärung der Konfessionen in der Ukraine und das wurde von allen Kirchen geteilt. Und da ist die Rede von der Aggression Moskaus gegen die Ukraine. Da ist eine Solidaritätserklärung. Wir stehen hinter der Ukraine.
Ist das ein wichtiges Signal?
Das ist ein sehr wichtiges Signal, weil das nämlich wirklich an die Russischsprachigen auch geht. Und das zeigt, dass auch die Russischsprachigen in der ganz, ganz überwiegenden Mehrheit zur Ukraine stehen und nicht zu Russland.
Und ich wollte noch ganz kurz eingrätschen. Sogar die ehemalige Partei der Regionen, OPZJ so genannte, sogar die Abgeordneten, unter anderem Achmetow, einer der Architekten der Donbass-Invasion, hat jetzt sich an die Bevölkerung gewandt. Alle sprechen jetzt auf einmal nur noch Ukrainisch. Und er hat gesagt, er würde seine Steuer vorzahlen, damit das Geld in die Kassen fliegt. Also auch die sogenannten prorussischen Oligarchen und prorussischen Politiker wollen nicht, dass Russland reinkommt.
Und da ist es jetzt ganz, ganz kurz einen Satz nur ganz wichtig, dass die EU nämlich nicht nur überlegt, welche Sanktionen sie gegen Russland verhängt, sondern vor allen Dingen auch die Ukraine unterstützt mit Geld, mit Finanzen, einfach solidarisch ist, aber es muss einfach auch Geld fließen.
Ich gucke mit Sorge auf die Uhr und möchte gerne die Schlussrunde einleiten und dabei einen Gedanken des Kollegen Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in Moskau, aufgreifen, der in seinem Kommentar, den wir am Anfang gesendet haben, gesagt hat, das ist der Anfang vom Ende Putins. Frau Pagunk, teilen Sie seine Meinung?
Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Ja, ich glaube, um auf Dauer an der Macht zu bleiben innerhalb Russlands, wird es ihm das nicht einfacher machen. Andererseits müssen wir sagen, dass wir zwar einige Protestierende sehen, aber insgesamt der Repressionsapparat, auch der Propagandaapparat, das Land sehr gut unter Kontrolle hält und dass wir eben nach wie vor auch eine große Loyalität innerhalb des Systems haben. Also ich gehe ehrlich gesagt vom jetzigen Moment aus, dass wir es mit diesem ganzen System noch länger zu tun haben werden und uns darauf einstellen müssen, was eben auch heißt, dass wir kurz- bis mittelfristig für die Krise in Europa insgesamt hinsichtlich der Sicherheit, ganz abgesehen von der sehr akuten Krise in der Ukraine, keine Lösung finden werden.
Aber Herr Keim, ganz kurz, Wladimir Putin hat sich in die Rolle des Parias begeben. Er ist international isoliert, oder?
Das sehe ich überhaupt nicht. Und ich würde den Satz auch so nicht unterschreiben, den Sie gerade gesagt haben. Also das mag innenpolitische Dimensionen haben, die ich nicht beurteilen kann, aber außenpolitisch stimmt das nicht. Er wird aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, nach all dem, was sich abzeichnet in der Ukraine. Und er hat den Schulterschluss wenige Wochen vor dem militärischen Vorgehen gesucht mit Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, bei dem Gipfeltreffen anlässlich der Eröffnung.
Jetzt muss ich Sie leider unterbrechen, Herr Keim. Das war eine weitere Sonderstunde in unserer Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine mit Gesine Dornblüt, Markus Keim, Sarah Pagunk und Katharina Ritz-Rakul. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Beiträge. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen dazwischengrätschen musste. Ich wünsche uns allen einen guten Abend.